Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Wisst ihr, manchmal stehe ich hier und denke, was habe ich euch schon zu sagen? Ihr bringt viel mehr Lebenserfahrung mit. Und dann merke ich trotzdem immer wieder, es ist Gottes Wort, das zu uns spricht. Und gerade auch der Text von heute ist so grundlegend, dass wir ihn wahrscheinlich schon so oft gehört haben in der Jungschar, in der Jugend, im Gottesdienst. Und trotzdem glaube ich, dass wir immer wieder, und weil wir Menschen sind, mit dem Thema zu kämpfen haben. Mit dem Thema der Rebellion gegen Gott, mit dem Thema der Sünde. Und ich glaube, dass der Text uns da einfach einiges mitgibt, wie wir heute, und deswegen habe ich die Überschrift ein bisschen anders gewählt. Du hast es schon ganz treffend gesagt, Rebellion des Menschen, und hast aber auch erwähnt, ich komme da auch noch drauf zu sprechen, die Gnade Gottes. Aber ich möchte auch noch eine zweite Überschrift hinzufügen, und zwar unser Kampf gegen die Sünde. Weil ich glaube, dass der Vers oder die Verse hier uns ganz konkret etwas mitgeben, wie wir damit umgehen können oder dürfen, wenn ja Sünde in unserem Leben ist. Ich möchte mit uns 1. Mose 3, die Verse 1 bis 7 lesen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass seine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beider Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Vier Dinge, die ich uns aus diesem Text hier mitgebracht habe und zu denen ich uns heute auffordern will. Und zwar: kenne Gottes Wort, kenne Gottes Absichten, kenne deine Schwächen und kenne Gottes Plan. Und das Erste, schon etwas ganz Grundlegendes für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinden, als Gemeinde Gottes: kenne sein Wort, kenne Gottes Wort. Weil das ist das Erste, was der Feind hier macht. Und die Schlange, sie war listiger als alle Tiere des Feldes. Und sie sät Zweifel am Wort Gottes. Vielleicht ganz kurz, wir wissen ja an dieser Stelle noch nicht, wenn wir nur den Text hätten, wer ist die Schlange? Wir wissen aber von anderen Stellen, zum Beispiel aus der Offenbarung, dass die Schlange der Satan, der Teufel gemeint ist, der hier den Menschen verführt. Oder auch aus Hesekiel 28, wenn es dort heißt: Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Und hier steht, die Schlange war listiger und sie spricht zu der Frau. Und das Erste, was sie macht, ist, sie sät Zweifel an Gottes Wort, und zwar ganz subtil mit einer Frage: Hat Gott wirklich gesagt? Aber wie sie die Frage stellt, das ist dann nicht mehr wirklich subtil, sondern sie verdreht Gottes Wort. Und zwar fragt sie: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und das widerspricht dem, was in 1. Mose 2, Vers 16 steht. Da steht, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Das heißt, die Schlange verdreht in dieser Frage Gottes Wort und stellt hier einen Widerspruch her. Und allein das müsste schon Warnsignale oder Warnglocken bei der Eva klingeln lassen. Und es ist ganz typisch für die heutige Zeit, das kam auch in der Theologie leider im 20. Jahrhundert auf, dass Widersprüche irgendwie grundlegend geduldet wurden, dass es hieß, wir müssen mit Widersprüchen leben können. Ja, sie sind sogar gut. Und wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dann kann es sein, dass wir aus menschlicher Perspektive einfach, weil wir Gottes Wort und ihn noch nicht durch und durch kennen, dass wir meinen, da wären Widersprüche. Aber Gottes Wort ist vollkommen. Er ist vollkommen. Und das Wort Gottes widerspricht sich nicht. Und das ist das, was Eva hätte auch erkennen müssen, ganz grundlegend, dass sie Gottes Wort hätte kennen müssen. Nur dann kann sie mit den Fragen des Feindes umgehen. Und es ist auch interessant, wie Eva hier antwortet. Und dass Eva hier nicht grundlegend die Unwahrheit sagt, aber das Erste, was sie macht, ist, sie ergänzt das hier durch, ihr sollt sie nicht berühren. Das Zweite, was sie auch macht, ist, sie sagt, von den Früchten des Bäumen, der Bäume des Gartens essen wir. Sie sagt nicht, dürfen wir essen. Und dann sagt sie auch, damit ihr nicht sterbt. Sie gibt damit nur die Möglichkeit da, dass wir nicht sterben. Aber sie sagt nicht das, was Gott eigentlich gesagt hat. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also hier ist schon ein bisschen was anders als das, was Gott gesagt hat. Und wenn ich da zurückblicke in mein Leben und wenn ich überlege, wie der Feind mir auch solche Fragen gestellt hat, gerade Gedanken, die hochkommen, vielleicht beginnen sie auch mit, hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt, dass er sich um uns kümmert? Das hat er. Er hat gesagt, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird er uns mit dem anderen versorgen. Dann müssen wir uns nicht um Kleidung und Nahrung Sorgen machen. Er sorgt für uns. Das heißt nicht, dass wir in Reichtum und Wohlstand leben müssen. Und es heißt auch nicht, dass vielleicht die Frage, hat Gott nicht gesagt, dass ich kein Leid mehr erleben muss? Nein, hat er nicht. Es heißt auch, dass wir um Christi willen leiden. Aber wir dürfen trotzdem wissen, das sagt uns die Offenbarung dann zum Beispiel, dass einmal keine Tränen mehr sein werden. Also, das dürfen wir wissen und verstehen, wenn der Feind uns solche Fragen und Zweifel sät. Wir können antworten, wenn wir Gottes Wort kennen. Und es ist interessant, welche Parallelen wir hier in diesem ersten Gespräch oder in diesen ersten Fragen der Schlange, des Satans an Eva mit der Versuchung Jesu haben. In Lukas 3 zum Beispiel. Da lesen wir, dass Jesus versucht wird. Und zuerst einmal müssen wir aber auf die grundlegenden Unterschiede eingehen. Hier sind wir im Paradies. Wir sind im Paradies. Adam und Eva haben sich wahrscheinlich die Bäuche vollgeschlagen. Und sie haben alles, was sie zum Leben brauchen. Jesus wird versucht, nachdem er, in Lukas 4 ist es, nachdem er 40 Tage in der Wüste war, nichts zu essen hatte. Das ist ein grundlegender Unterschied. Und umso erstaunlicher ist es ja, aber eigentlich sollte es uns nicht erstaunen, weil Jesus Gott ist, dass er oder wie er dem Teufel hier begegnet und immer mit dem Wort Gottes antworten kann. Und ganz ähnlich hier, wie der Eva hier diese Frucht später schmackhaft gemacht wird, ist es bei Jesus, dass die erste Versuchung des Teufels ist, wenn du Gottes Sohn bist, so mach diesen Stein zu Brot. Sprich, dass dieser Stein zu Brot wird. Das ist auch, also bei Jesus hat es keine tolle Frucht gebraucht, er hat ja 40 Tage schon gehungert, da hat es gereicht, ein Brot. Ich weiß nicht, wer von euch wahrscheinlich sich über einfach ein trockenes Brot freuen würde, wenn er 40 Tage nichts zu essen hatte. Ich glaube, das würde jeder von uns. Das reicht hier, dass der Teufel hier das so darstellt. Aber merkt ihr, auch mit einer Frage oder mit dieser Andeutung, wenn du Gottes Sohn bist, dahinter steckt die Frage, bist du wirklich Gottes Sohn? Dann mach doch das jetzt. Und spannend, interessant ist, dass in Lukas 3 Jesus ja die letzten Worte, die er im Ohr hat, von seinem Vater, du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus antwortet auf die erste Versuchung mit dem Wort Gottes. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Wenn der Teufel uns etwas Schönes darstellt, etwas schmackhaft macht, erinnern wir uns dann an diese Bibelstelle zum Beispiel, dass ich nicht allein vom Brot, nicht allein von der Anerkennung, nicht allein von meinem Job, den ich habe, nicht allein von meiner Rente, nicht allein in dem Haus, in dem ich lebe, ja, nicht allein davon lebe, sondern vom Wort Gottes, von einem jeden Wort, das aus seinem Mund geht. Das Zweite ist auch ein verlockendes Angebot, auf das viele Menschen reinfallen und auch ich mich immer wieder dahin ziehen lasse. Und das ist Macht, Anerkennung. Jesus wird von dem Teufel auf den Berg geführt und ihm werden alle Reiche gezeigt. Und er sagt, der Teufel sagt ihm, guck mal, ich gebe dir all das und du musst dich nur einmal kurz vor mir niederwerfen. Und auch das kann ich gut nachvollziehen oder könnte ich gut nachvollziehen, wenn Jesus das getan hätte, weil er den ganzen Leidensweg sich erspart hätte am Kreuz. Aber Jesus wusste, er musste ans Kreuz gehen und Gott, der Vater, würde ihm einmal alle Reiche und alles zu Füßen legen. Und Jesus antwortet wieder mit einem Bibelwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Wie oft haben wir solche Götzen in unserem Leben? Wie oft stehen wir im Mittelpunkt? Wie oft geht es um Anerkennung, um Ehre, um Reichtum und um Macht? Und das Dritte finde ich dann erschreckend, die Versuchung Jesu, dass der Teufel hier seine Taktik ändert und selber das Wort Gottes verwendet. Und dann sagt, ihr führt ihn auf die Zinne des Tempels und sagt dann, wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, die Engel, sie werden dich auf den Füßen, auf den Händen tragen und dein Fuß wird sich nicht an einem Stein stoßen. Und Jesus antwortet wieder auch mit dem Wort Gottes, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und auch da finde ich es erschreckend, wenn ich in die heutige Zeit gucke, wie oft oder an wie vielen Stellen der Teufel es schafft, sich als Engel des Lichts zu verkleiden und vieles vermischt wird. Ob in der Esoterik, in vielen Dingen, auch in Gemeinden leider, dass da vieles einen christlichen Anschein hat, aber dass Gottes Wort gegeneinander ausgespielt wird. Und wenn wir Gottes Wort aus dem Zusammenhang reißen, dann passiert genau so etwas, weil dann widerspricht es, wenn wir es auf die falsche Art und Weise anwenden, widerspricht es der Wahrheit, widerspricht es dem, was Gott in seinem Wort lehrt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ein wichtiger Unterschied natürlich nach diesen Ähnlichkeiten mit der Versuchung der Eva hier ist, dass Jesus nicht sündigt, weil er Gottes Wort kennt und es benutzt. Und ich glaube, das ist unsere wahrscheinlich größte Schwäche. Und auch die in unseren Gemeinden, dass wir Gottes Wort nicht kennen. Ich schätze es immer, wenn ich Leute sehe, die hier sitzen und ihre eigene Bibel dabei haben. Ich kann an meiner eigenen Bibel doch viel besser mich erinnern, wo etwas stand. Ich lese mit, ich lerne Gottes Wort kennen. Ich schätze euch nicht so ein, dass ihr das nicht zu Hause auch in euren eigenen Bibeln lest und nachlest und forscht. Aber ich ermutige dich dazu, kenne Gottes Wort, weil das ist eine Grundlage, dass du den Versuchungen des Feindes widerstehen kannst. In Jakobus lesen wir, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und dann noch, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das erste, kenne Gottes Wort. Und das ist immer etwas, was Platz in deinem Herzen einnimmt und wo hier steht, das kommt direkt nacheinander. Vielleicht ist es euch aufgefallen, da steht, legt ab Unsauberkeit und nehmt auf. Legt ab und nehmt auf. Und wie typisch ist das? Wir legen vielleicht die eine oder andere schlechte Angewohnheit ab und schaffen es, aber wenn wir den Raum, der entsteht, die Zeit, die da entsteht, das ist ja auch bei Süchten so. Das ist so, wenn Jesus zum Beispiel von dem Menschen redet, der von Dämonen besessen ist und dann kommen sie siebenfach zurück. Wenn wir das nicht füllen mit etwas Gutem, mit etwas anderem, etwas Besserem, mit Gottes Wort, dann ist das ganz schnell wieder beim Alten oder sogar schlimmer. Aber das Nächste ist auch, dass wir das Ganze nicht nur anlernen auf menschliche Art und Weise, sondern dass wir es tun. Und das Tun kommt nur, wenn es in unserem Herzen verankert ist. Dazu noch Jesaja 29, da steht, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt. Wie schnell sind wir dabei, das zu tun? Vielleicht auch hier im Gottesdienst. Aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist. Lass uns Gottes Wort kennen. Nicht das angelernte Wissen, das wir vielleicht seit unserer Kinderstundenzeit an, seit Jahren angelernt haben, aber niemals in unserem Herzen verinnerlicht haben. Lass es uns kennenlernen, verinnerlichen und danach leben. Das Zweite, kenne Gottes Absichten. Und das ist auch da, wo der Feind wieder Zweifel sät, an Gottes Absichten. Vers 4 und 5, da steht, Die Schlange sagt jetzt nicht mehr mit einer Frage, sondern sie sagt ganz direkt eine Lüge. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet, wie Gott erkennen, Gutes und Böses. Und ihr seht, auch hier wird wieder das vermischt, weil ein Stück weit auf eine tragische Art und Weise erfüllt sich das ja, was der Teufel hier sagt, weil die Augen von Adam und Eva werden geöffnet. Und ja, in Bezug auf ihren menschlichen Leib gesprochen, fallen sie nicht direkt tot um, aber wir sehen dennoch nachher, dass ab diesem Moment die Trennung da ist, der Tod im Menschen ist, beim Menschen ist. Aber das, was die Schlange hier tut, was der Teufel hier tut, ist, er sät Zweifel an Gottes Absichten. Und zwar sagt er, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Gott weiß es, aber er enthält es euch vor, ist die subtile Andeutung. Er enthält es euch vor, weil er nicht will, dass ihr seid wie er. Und wie schnell kommt dieser Gedanke auf die eine oder andere Weise in mir hoch? Gott will mir etwas vorenthalten. Gott will mir das Glück vorenthalten. Gott will mir einen gescheiten Job vorenthalten. Gott will mir die Gesundheit vorenthalten. Gott will mir vielleicht Kinder vorenthalten. Was ist mit dem Leid, was ich erlebe? Wieso lässt Gott so etwas zu? Das ist nicht gerecht. Oder ich denke vielleicht, dass Gott mich für etwas bestraft, weil ich seine Absicht nicht kenne. Weil ich nicht verstehe, wer er ist und dass er es mit seinen Kindern gut meint. Aber weil ich auch nicht verstehe, dass er der Töpfer ist und ich der Ton bin. So lesen wir in Jesaja 29, die Stelle, die wir gerade schon hatten, Vers 13. Da steht in Vers 15 und 16, wehe denen, die ihren Plan tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finstern geschehen und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden? Dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts. Das ist, wenn der Mensch hinterfragt, den Schöpfer hinterfragt. Und dann passiert ganz schnell dieser Wechsel dazu, dass der Mensch sich überhebt und sein will wie Gott. Und das lehnen wir auch im Römerbrief. Er hat die Verehrung des Schöpfers mit der Verehrung des Geschöpfs vertauscht. Und wie oft sehen wir das um uns herum? Das ist ja alltäglich. Überall, das sehen wir ja, dass der Mensch verehrt wird. Da sehen wir, dass der Mensch dem Menschen zugejubelt wird. Kenne Gottes Absichten mit dir, mit deinem Leben. Und das sind die Absichten eines Schöpfers. Das sind die Absichten eines Töpfers, der den Ton formen will. Aber dazu muss der Ton sich auch formen lassen. Weißt du, dass er versteht? Nicht so wie in Jesaja steht, die heimlich sagen, er versteht doch eh nichts. Weißt du, dass er versteht, dass er dich bedingungslos liebt? Kennst du ihn und seine Absichten, dass er es gut mit dir meint? Wir lesen in einem Andachtsbuch von Timothy Keller täglich und da war das, ich glaube gestern oder vorgestern, in einem seiner Gebete, das er dann immer formuliert, da stand, ich sorge mich um so viele Dinge, weil ich vergesse, wie groß seine Weisheit ist. Ich sorge mich um so vieles, weil ich vergesse, wie groß seine Weisheit ist. Ich bin nachtragend, weil ich vergesse, wie groß seine Gnade ist. Ich sehne mich nach allem Möglichen in dieser Welt, weil ich vergesse, wie überwältigend seine Schönheit ist. Ich sündige, weil ich vergesse, dass Gott heilig ist. Ich habe Angst in dieser Welt, weil ich vergesse, wie groß seine Macht ist. Aber Gott vergisst mich nie, nicht einen Augenblick. Und seine Absichten für dich sind gut. Und dazu müssen wir aber verstehen, was seine Absichten sind und seine Absichten kennen und verstehen, dass sein größtes Ziel mit uns ist, dass wir verändert werden in sein Ebenbild. Nicht, dass wir uns selber zu Gott machen. Nein, er will seinen Geist in uns leben. Er will, dass wir uns ihm hingeben und will uns verändern in sein Ebenbild. Aber dazu gehört ein weiteres, und zwar, dass wir unsere Schwächen kennen, weil wir eben Menschen sind und nicht Gott. Und Das ist das Nächste hier in Vers 6. Die Frau, die die Frucht sieht, die Eva, die die Frucht sieht. Und jetzt nach der Beschreibung des Teufels sieht oder nach seinen Fragen, nach seinen Andeutungen und nach dem Ausblick, du wirst sein, ihr werdet sein wie Gott. Beschreibt der Text jetzt hier, dass Eva sieht, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen und dass er begehrenswert ist, Einsicht zu geben. Und das erinnert mich an 1. Johannes 2, Verse 15 und 16. Ja, das habe ich jetzt nicht als Vers, aber da steht, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt kommt die Aufzählung, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und das ist die Schwäche des Menschen hier in diesen drei Punkten zusammengefasst. 1. Johannes beschreibt es so, die Begierde des Fleisches. In 1. Mose steht, gut zur Speise. Also womit ich meinen Bauch füllen kann. Begierde des Fleisches. Und wie gut kennen wir das, dass wir einfach, weil wir etwas für uns, für unseren, sei es für unseren Körper, für unser Wohlbefinden, für unsere Befriedigung, für unsere Anerkennung, dass wir etwas wollen, und das ist Begierde des Fleisches. Dann aber auch die Begierde der Augen, sagt 1. Johannes, hier eine Lust für die Augen. Sieht gut aus, und wie gut kennen wir das, weil unsere Augen sind die, die sich so oft von Gott abwenden und woanders hinblicken und dann neidisch blicken. Neidisch auf etwas, was ein anderer hat. Neidisch auf etwas, wie jemand anders aussieht. Neidisch auf das, wie jemand anders lebt. Und dann das Dritte, begehrenswert Einsicht zu geben. 1. Johannes beschreibt es mit der Hochmut des Lebens. Das ist dann, wenn der Mensch sich überhebt. Und das ist begehrenswert, Einsicht zu geben, aber eben hier begehrenswert zu sein wie Gott. Begehrenswert, besser zu sein als andere. Und zusammengefasst ist diese Schwäche mein Egoismus. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel hier schon mal gebracht habe. Ich erwähne es gerne wieder, weil es mich immer wieder erinnert. Und zwar habe ich früher lange Zeit einen Pulli getragen, da stand San Diego drauf, also die Stadt in Amerika. Inzwischen trägt nur noch meine Frau diesen Pulli, mir ist er ein bisschen zu klein. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn man die Buchstaben ein bisschen umtauscht, dann steht da nicht San Diego, sondern Andys Ego. Und das erinnert mich immer wieder daran, wenn ich das lese, dass das mein größtes Problem eigentlich ist. Meine Schwäche ist mein Egoismus, dass ich etwas für mich will. Und genau das wollte der Teufel auch mit seinen Fragen erreichen. Das will der Mensch heute, diese Autonomie. Der Begriff Autonomie heißt eigentlich selbst und Gesetz. Man ist sich selbst das Gesetz und man will nicht von irgendwelchen Gesetzen beschränkt werden. Und hier ist es ja nur dieses eine kleine Gebot. Aber der Teufel zeigt, aber dieses eine kleine Gebot schränkt dich komplett in deiner Freiheit ein. Deswegen auch die Frage, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Es schränkt dich doch komplett ein in deiner Freiheit. Und dann passiert auch das, was mit Eva hier passiert. Das ist das Problem des Egoismus, dass es uns einnimmt und dass wir es mit in unsere Beziehungen nehmen. Und dann die nächsten Schritte, da sehen wir, dass es bis in die Beziehung zu Adam hinein, dass sie ihn mit hineinnimmt. Und ich will da gar nicht werten hier zwischen Mann und Frau, sondern ich sehe einfach diese Schritte, die so menschlich sind. Die Frau, sie sieht das hier in Blau und sie nahm, sie aß und sie gab ihrem Mann. Und das lesen wir zum Beispiel in Jakobus, diese Schritte. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, ich sehe etwas, ich begehre, fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wenn ich nehme, dann bringt sie Sünde hervor. Ich esse. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und das passiert hier. Und deswegen ist das ein grundlegender und so einschneidender Text im 1. Mose. Nach den ersten zwei Kapiteln, die so voll sind der Schöpfung und dass es sehr gut ist, dann sehen wir den Garten Eden und dann kommt die Schlange. Aber hier geht es im Fokus um den Menschen, der sich zur Sünde verführen lässt. Und das grundlegende Problem, das dazu führt, dass er stirbt, dass seine Beziehung zu Gott stirbt, dass er nicht im Tod umfällt in diesem Moment. Und das sehen wir gleich noch im vierten, im letzten Punkt, die Gnade Gottes. Aber wir sehen trotzdem, dass er stirbt, weil die Beziehung zu Gott ab diesem Moment gekappt ist. Die Übertretung dieses Gebots. Und dann eben das Letzte hier, sie aß und sie gab ihrem Mann. Und wie schnell oder wie gut kennen wir das? Wir nehmen unsere Schuld, die wir mit uns rumtragen, mit in unsere Beziehungen. Ob in unsere Gemeinden, in unsere Ehen, mit zu unseren Kindern. Wir nehmen unsere Schuld mit und stecken andere an. Und deswegen kenne deine Schwächen. Und ich glaube, die größte unserer Schwächen ist unser Egoismus, dass wir unser Leben auf uns ausrichten. Was kann ich aus meinem Leben Bestes machen, dass es mir gut geht? Wir bringen dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dar als dem Schöpfer. Und ganz praktisch, Jesus sagt das mit den Worten in Matthäus, bedeutet das, dass wir unseren Egoismus, unseren Stolz zum Kreuz bringen müssen. Und hier müssen wir unterscheiden, weil es ist kostenlos, es ist völlig umsonst, dass wir zum Glauben finden, dass wir die Erlösung haben dürfen, dass wir errettet werden. Das ist umsonst, da können wir nichts dazu tun. Aber dass wir nachfolgen, das kostet. Nachfolge kostet. Und das lesen wir in Matthäus, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, verleugne er sein San Diego und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne? Oder wenn er ist wie Gott, wenn er die besten Früchte dieser Welt essen könnte, aber wenn er sein Leben dadurch einbüßt, und das tut der Mensch hier. Und dann noch die Frage, mit der ich dann auch zum letzten Punkt überleiten will. Was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Was kann ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Nichts. Aber das versucht der Mensch hier. Der letzte Punkt, kenne Gottes Plan. Was versucht denn der Mensch hier, nachdem ihre Augen aufgetan werden, aber sie erkennen, dass sie nackt sind, sie erkennen nicht, sie erkennen natürlich irgendwie auf eine tragische Art und Weise gut und böse und dass sie hier in die Falle getappt sind. Sie erkennen, dass sie schuldig sind. Und sie erkennen ihre Scham, ihre Schuld und wollen sie selber bedecken. Und das ist so ein Bild für das, dass der Mensch versucht, sich selbst durch die Religion guter Werke zu erretten. Was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Was kann er geben? Nichts. Weil ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden ist. Und deswegen ist dieser Vers 7 auch schon ein Blick, und ich greife jetzt schon ein bisschen voraus auf das, was dann an einem der nächsten Sonntage noch kommt, dass sie sich hier zwar aus Feigenblättern Schürze machen, aber wer gut aufgepasst hat in der Kinderstunde, der weiß, dass sie später Schürze aus einem Fell bekommen, das Gott ihnen gibt. Und dazu muss ein Tier sterben, weil ohne Blutvergießen kann die Sünde nicht zugedeckt werden. Und trotzdem bleibt die Frage hier bestehen, wie kann Gott die Sünde zudecken, wenn seine Heiligkeit diese doch unweigerlich ans Licht bringt? Wenn der Mensch hier doch hätte wirklich tot umfallen müssen? Und die Antwort darauf ist seine Gnade. Wie kann Gott die Blöße des Menschen zudecken, indem er selber entblößt und entstellt am Kreuz hängt, um unsere Blöße zu nehmen und uns mit seiner Gerechtigkeit zu bedecken und zu bekleiden, uns mit dem weißen Kleid seiner Gerechtigkeit zu bekleiden, indem er selber zur Sünde wird, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in Jesus Christus. Also, dass wir hier lesen, dass der Mensch versucht, seine Schuld zu bedecken, ist nur ein Bild darauf, dass er es nicht schafft und es ja zum Blutvergießen kommen muss und dann letztendlich am Kreuz. das Blut eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und das lesen wir auch in Römer 3, Vers 23. Da lesen wir, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann der spannende zweite Teil, der manchmal schwer zu verstehen ist, aber vielleicht durch 1. Mose 3 ein bisschen besser zu verstehen. Ihn, Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Und hier steht im Griechischen eigentlich das Wort, was im Hebräischen gemeint ist, als Sühnedeckel. Etwas, das zudeckt. Das ist der Sühnedeckel, der auf der Bundeslade war, der dafür gesorgt hat, dass der Mensch nicht vergeht, dass er nicht, wenn er die Bundeslade, sie aufgedeckt wird und er das Gesetz sieht und die Heiligkeit Gottes vergehen muss. Der Sühnedeckel, der Ort, an dem die Versöhnung oder die Vergebung stattgefunden hat und an dem ja das auf den das Blut gesprengt wurde. Und hier steht jetzt, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühnedeckel, der zudeckt. Durch den Glauben an sein Blut. Weil ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden da ist. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Und jetzt auch wieder der Bezug zu Adam und Eva. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Auch die Gnade im Garten Eden. Auch das Hingehenlassen der Sünde hier, weil er sie nicht direkt mit dem, auch dem leiblichen Tod bestraft hat, sondern er war gnädig. Und er ist uns gnädig und wir leben noch in der Gnadenzeit, dass der Mensch noch umkehren kann zu Gott. Aber einmal das Gericht, wenn wir vor ihm stehen. Und wir dürfen wissen, das Gericht hat er getragen und er hat unsere Schuld zugedeckt. Und wir sind rein durch sein Blut. Und deswegen muss aber auch die Nachfolge jetzt folgen. Die Heiligung. Dadurch ist es jetzt erst möglich, dass wir, weil wir nicht mehr einen Schurz aus Feigenblättern tragen, dadurch ist es jetzt möglich, dass wir an den Lenden umgürtet sind mit Wahrheit. Mit seiner Wahrheit. Und es ist immer noch, auch in unseren Gemeinden, eine große Gefahr. Und das möchte ich uns zum Schluss noch lesen, diesen Vers aus 2. Korinther 11. Diese Verse. Da steht, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ihr als Gemeinde, ihr steht als keusche Jungfrau. Wir stehen vor Christus als seine Braut. Und dann steht hier aber, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn, eure Gedanken von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Und ich hoffe und bete, dass das nicht so ist in unserem Alltag, für uns persönlich, aber auch in unseren Gemeinden, dass wir uns nicht davon abwenden lassen, dass wir einfach immer wieder dahin kommen, auf Jesus zu blicken. Und wer von euch das letzte Mal da war, der erinnert sich an die drei Punkte, die ich erwähnt habe in einer meiner Predigten. Schau auf Jesus, schau auf Jesus und schau auf Jesus. Ich komme immer wieder dahin, dass alles dahin führt, dass wir auf Jesus schauen und nur auf ihn. Und das ist die Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Und wie oft vermischen wir das in unserem Alltag? Wie oft passiert es, dass unser Blick eben auf diese schöne Frucht geht? Oder auf die Wellen? Oder sonst wohin, aber nicht auf Jesus? Worauf richtest du dein Verlangen? Worauf richtest du deine Begierde, dein Begehren und deine Zeit grundsätzlich aus? Womit beschäftigst du dich? Womit beschäftigt ihr euch als Gemeinde? Womit beschäftigen wir uns als seine Gemeinde? Ich glaube, um Tag für Tag der Sünde widerstehen zu können, müssen wir uns das hier zum Beispiel oder zum Vorbild nehmen. Und zwar, dass wir vor allem sein Wort kennen, dass wir seine Absichten kennen, dass wir wissen, was Gott mit uns vorhat, was sein Plan in unserem Leben ist, dass wir unsere Schwächen kennen und wissen, wo wir uns mit seinem Wort gegen den Feind verteidigen müssen, dass er eben oft auf eine subtile Art und Weise kommt, dass er eben oft Dinge vermischt und Dinge unklar und uneindeutig werden und dass wir dann aber auch Gottes Plan kennen, vor allem dass er seinen Sohn gesandt hat und das ist sein Plan für uns, dass wir erlöst sind durch das Blut Jesu Christi. Ich bete noch. Himmlischer Vater, danke für dein Wort und ich möchte dich bitten, dass wir dein Wort wirklich verinnerlichen. Dass dieses Wort, was du eingepflanzt hast, dass wir es nicht ersticken lassen, wenn wir nachher nach Hause gehen, wenn wir in die Woche gehen, durch Alltägliches, durch Sorgen, durch Nöte, durch ja, Streben nach so vielem in dieser Welt, sondern dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Dass wir unseren Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens richten. Und diesen Lauf, der noch vor uns liegt, vor einem jeden von uns, bis wir einmal vor dir stehen, dass wir diesen Lauf laufen mit Ausdauer. Und ja, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Hilf du uns dabei, weil wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade, dass du uns hilfst, diese Sünde abzulegen, dass wir dich kennenlernen, dein Wort, deine Absichten, aber auch, dass wir verstehen, wo unsere Schwächen sind. Hilf uns verstehen, mehr und mehr, wer du bist und was du für uns getan hast. Amen.